Moin Moin. Yes, it is Talk, der Podcast von It is for the World.
Herzlich willkommen zu ELTIF Talk, dem Podcast von ELTIF World. Mein Name ist Philipp Andrews. Ja, herzlich willkommen zur dritten Episode. Worum soll es heute gehen? Heute soll es um die Kontroverse gehen, die ein bisschen entstanden ist um Nao. Wir wollen das jetzt nicht zu hoch hängen, aber wir wollen das als Aufhänger nehmen, über ein paar Themen in dieser Episode zu sprechen. Und zwar über das Thema Blindpools, Semi-Blindpools, Seed-Investments und auch es soll um die Vorteile von Evergreen ELTIFs gehen, die im Verhältnis zu geschlossenen Beteiligungen nämlich tatsächlich Vorteile bieten. Was ist passiert? Nao hat relativ pressewirksam angekündigt, dass sie ein ELTIF gemeinsam mit Casey Wood oder ARK Invest auflegen werden. Wem das kein Begriff ist, Casey Wood wird so ein bisschen gefeiert als Star-Investorin, weil sie eben sehr riskante Investments tätigt. Sie hat relativ frühzeitig auf Tesla gesetzt. Ob das tatsächlich so ist, da muss sich jeder selber ein Bild von machen. Es gibt einen ETF von ihr, da sage ich mal, zurückhaltend ist die Performance nicht so gut. Aber was Nao gemacht hat, Nao hat gesagt, okay, passt auf, es gibt den ARK Private Innovation ELTIF und der investiert. Und da hat aber Nao deutlich gesagt, dass das nicht tut, sondern könnte in so ähnliche Unternehmen investieren wie SpaceX, OpenAI und Revolut. Und dann ist das Manager-Magazin und die Investment-Week hergegangen und hat gesagt, hey, das ist doch großer Schummel, weil diese Unternehmen sind ja gar nicht in dem ELTIF. Ja, können sie auch nicht sein. Der ELTIF wurde Ende letzten Jahres zum Vertrieb zugelassen. Meines Erachtens ist er noch nicht mal im Vertrieb oder vielleicht ist er jetzt seit ein paar Tagen im Vertrieb. Logischerweise, da sind noch überhaupt gar keine Kapitalzusagen. Das heißt, wie soll der denn in irgendwas investieren können, wenn er noch gar kein Geld hat? Von daher, ich habe mal auf einem Kommentar auf LinkedIn gesagt, okay, wenn ich zu Lidl an die Kasse gehe und mir da eine Tüte nehme, wo Lidl draufsteht, dann beschwere ich mich ja hinterher auch nicht, dass da nicht Lidl drin ist. Von daher, ich finde das ein bisschen zu viel des Guten, was da an Aufregung ist. Aber wir wollen es auch bei der Sache belassen, denn wir wollen das Ganze als Aufhänger nehmen zum Thema, okay, was passiert eigentlich mit so ELTIFs und was sind eigentlich so Blindpools? Denn das wird hier angekreidet, dass man eigentlich in was investiert, wo man gar nicht weiß, was es ist. Aber wir wollen auf diese Blindpools eingehen, wir wollen auf sogenannte Semi-Blindpools eingehen und auch Seed-Investments. Fangen wir mal vielleicht an, was ist eigentlich ein Blindpool? Also ein Blindpool ist im Prinzip ein Investmentfonds, der zum Zeitpunkt, wo eben der Verkaufsprospekt erstellt wird, noch gar keine Vermögensgegenstände hat. Wie das typischerweise eben so ist, wenn man einen Fonds neu auflegt. Das heißt, die Anleger geben ihr Geld und wissen aber gar nicht, in welche Objekte, Unternehmen oder Projekte ihr Geld tatsächlich fließt. Das heißt, sie vertrauen blind auf die Expertise und das Geschick des Fondsmanagers oder der Fondsmanagerin. Wie in unserem Beispiel ARK Invest auf Casey Wood. Was mache ich, wenn ich so einen Blindpool habe? Ich lege eben Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen fest in dem Prospekt. Und da ist beispielsweise definiert, der Fonds investiert ausschließlich in europäische Mittelstandsunternehmen mit Umsätzen zwischen 50 und 500 Millionen Euro im Sektor Fintech und Software as a Service. Diese Kriterien geben dem Anleger eine Richtung vor, aber natürlich keine konkreten Positionen. Und der Manager kann jetzt über die Investmentperiode bei seinem Investmentprozess eben im Rahmen dieser Grenzen Unternehmen akquirieren bzw. Darlehen vergeben und die besten verfügbaren Ziele auswählen. Warum macht man das überhaupt? Ja, während der Auflegungsphase eines neuen Fonds existieren manchmal ja Zielinvestitionen noch gar nicht oder sie sind auch nicht zum Verkauf verfügbar. Und im Private Equity Bereich beispielsweise kann es 6 oder 12 Monate dauern, bis so ein geeigneter Akquisitionskandidat identifiziert ist und analysiert ist und dann ist der Kauf verhandelt. Das heißt, wenn ich eben dem Anlagemanager starr vorher festlegen würde, okay, du musst in das Unternehmen investieren, dann würde ihn das ja komplett unflexibel machen und es würde dazu führen, dass er beispielsweise Chancen verpassen würde. Das heißt, der Blindpool macht nichts anderes eigentlich als die Realität unseres täglichen Wirtschaftslebens zu akzeptieren und dem Manager entsprechende Handlungsfreiheiten zu geben. also nichts Schlimmes. Was ist jetzt ein Semi-Blindpool? Ein Semi-Blindpool ist eine Variante von dem Blindpool. Da sind bereits zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung einige Investitionsobjekte bekannt, beispielsweise eine Pipeline. Aber es gibt tatsächlich schon mehrere Positionen, die der Manager sozusagen im Warehousing hat. Das heißt, gerade große Manager, die kapitalstark sind, die können es sich eben leisten, bestimmte Anlagen schon vorher zu tätigen, zu warehousen, auf die eigene Bilanz zu nehmen. Und in dem Moment, wo der Fonds aufgelegt ist, das erste Geld eingesammelt hat, dann werden diese Assets sozusagen in den Fonds eingebracht. Beispielsweise bei der Auflegung ist bekannt, dass ich mich zu 40% an einem französischen Anbieter für, Telemedizin beteiligen werde und außerdem an einem deutschen KI-Diagnoseanbieter. Aber der Prospekt sagt auch, okay, das Zielvolumen des Fonds sind 150 Millionen und diese beiden Investments sind beispielsweise nur 35 Millionen meines gesamten Zielvolumens. Logischerweise kann der Manager dann eben weitere Investments tätigen. Muss er ja, sonst kommt er ja nicht auf die 150 Millionen. Und dann ist dort eben wieder vorgegeben, die Investments müssen beispielsweise aus dem Bereich der Telemedizin, digitalen Therapie, Gesundheits-KI kommen. Die genauen Namen, die Transaktionsstruktur und die Bewertung, die stehen noch überhaupt nicht fest. Also die eine Hälfte steht fest, deswegen Semi, die andere Hälfte steht nicht fest. So, warum sind Blindpools in der Finanzwelt jetzt nicht ungewöhnlich? Weil das ist ja das, was letztendlich hier kritisiert wurde an dem Beispiel, was wir eingangs zitiert haben. Blindpools oder Semi-Blindpools sind in Private Markets absoluter Standard. Bei einem Venture Capital Fonds, da ist das beispielsweise die Regel. Woher soll denn ein Venture Capital Fonds Manager Startups wissen, welche 25 bis 30 Unternehmen er während seiner 5- bis 7-jährigen Investitionsphase finanzieren wird? Das geht doch gar nicht, weil die Gründer und die Geschäftsmodelle der zukünftigen Portfoliounternehmen, die existieren doch zum Teil heute noch gar nicht. Ganz normaler Prozess, der hier abläuft. Auch große Private Equity Buyout Fonds sind in der Blindpool-Struktur absolut verbreitet. Wenn ich einen 2 Milliarden Buyout-Fonds habe, der bei Auflegung keine oder wenige konkrete Akquiziele hat, dann ist das nichts Ungewöhnliches, weil das Team wird dann die besten verfügbaren Targets raussuchen und nicht die Targets, die eben gerade jetzt zum Startzeitpunkt verfügbar werden. Das würde möglicherweise eben zum Nachteil des Investors geschehen. Und warum akzeptieren institutionelle Investoren das, also Pensionsfonds, Versicherungen, Family Offices, Stiftungen? Ganz einfacher Grund. Häufig kennen die eben den sogenannten Asset Manager oder General Partner, GP, und die kennen den Track Record. Und weil beispielsweise ein Blackstone, KKR oder Apollo schon davor 20 Milliarden Fonds geraced und investiert hat, kann ich eben in diesen Blindpool vertrauen, weil die Manager eben vorher jahrzehntelang bewiesen haben, dass sie Deals erschließen können, dass sie Deals investieren können und dass sie die Renditen abliefern können. Wohlgemerkt, die historische Performance ist auch hier kein Indikator für die künftige Performance, aber so funktioniert es nun mal in der Realität und das ist auch das, was letztendlich im institutionellen Markt gemacht wird. Das Seed-Portfolio ist in diesem Zusammenhang des Blindpools auch nochmal wichtig. Gerade wenn es eben darum geht, ich habe einen neuen Manager, der jetzt noch nicht so erfahren ist. Ja, also ein Seed-Portfolio bezeichnet in dem Fall eben so eine erste Gruppe oder eine erste Investition, die der Fonds tätigt. Oftmals eben noch vor, das ist dann das Warehousing, oder unmittelbar nach der offiziellen Auflegung. Er dient letztendlich mehreren Zwecken. Zum einen eben soll es die Handlungsfähigkeit des neuen Managers beweisen. Also er kann damit potenziellen Investoren zeigen, ey, passt auf, ich kann auch in der Praxis Deals sourcen und umsetzen und nicht nur eben in der Theorie. Er hilft aber eben auch, das Fundraising oder die Eigenkapitalzusagen zu kreieren oder anzukurbeln, weil so ein Seed-Portfolio natürlich greifbarer ist für potenzielle Investoren und erzeugt ein gewisses Momentum. Die erste erfolgreiche Transaktion hat einen gewissen Leuchtturmcharakter und dann folgen natürlich auch Investoren, weil sie sagen, hey, wenn das ein Investment ist und ähnliche weitere folgen, dann ist das für mich ein Manager oder eine Investmentstrategie, die ich interessant finde. Wichtig an der Stelle: ein Seed-Portfolio ist nicht zu verwechseln mit einem Seed-Investment in der Startup-Finanzierung. Im Startup-Kontext bedeutet Seed quasi die erste Finanzierungsrunde. Im Fonds-Kontext ist das quasi das erste von vielen Assets, die der Fonds künftig halten wird. Was ist jetzt aber das Problem mit diesen Blindpools oder woraus macht möglicherweise der ein oder andere Vertreter der schreibenden Zunft ein Problem? Das Problem bei einem Blindpool ist, institutionelle Investoren sind in der Lage, durch ihre Risikomanagement-Kollegen und mehrjährige Due Diligence und mehrjährige Begleitung der Manager das Risiko, was sie dort eingehen, relativ gut einschätzen zu können. Die Portfolio-Manager diskutieren mit den Asset-Managern auf Augenhöhe und häufig geht es ja hier um ein Commitment von 10, 20, 30, 50, manchmal sogar 100 Millionen Euro über 10 Jahre und mehr. Ein durchschnittlicher deutscher Privatanleger, der wird jetzt hier aber irgendwo 5 bis 5.000, 50.000 Euro seiner Ersparnisse in so einen Blindpool geben. Und das ist insofern natürlich problematisch, weil ich hier natürlich asymmetrische Informationen habe. Der Privatanleger hat überhaupt nicht die Ressourcen, um so eine Due Diligence durchzuführen, die ein großer institutioneller Investor durchführen kann. Er muss sich komplett auf das Marketingmaterial verlassen und die Markenreputation und möglicherweise vage Versprechungen. Und er ist natürlich möglicherweise psychologisch anfällig. Das heißt, wenn ich eine gut gemachte Marketingkampagne habe mit irgendwelchen Logos, dann können das natürlich die Erwartungen von dem Privatanleger stark verzerren. Das ist zwar nicht böse gemeint, aber es wirkt einfach psychologisch so. Und was noch hinzukommt, der Privatanleger hat in der Regel kein Mitspracherecht. Ein großer Pensionsfonds, der hat vielleicht einen Sitz in einem Beirat, im Investorenbeirat, oder aber er kann eben das Advisory Committee zu einer Abstimmung auffordern, während ein Privatanleger mit 10.000 Euro oder mehr relativ wenig Einflussmöglichkeiten hat. Und genau an dieser Stelle kommen jetzt nämlich die wesentlichen Vorzüge von sogenannten Evergreen LTIFs ins Spiel. Und das ist meines Erachtens das, worauf sich die Presse viel mehr konzentrieren sollte. Was ist eine Evergreen-Struktur? Die Evergreen-Struktur gibt es letztendlich seit dem LTIF 2.0. Das heißt, es ist ein LTIF, der eigentlich ohne ein festes Zieldatum ist. Meistens ist es 99 Jahre oder sowas. Das heißt, der bleibt offen. Solange neue Anleger investieren wollen, bleibt er immer offen. Und das ist der radikale Unterschied zu einem geschlossenen, also Closed-End Fund, der zu einem bestimmten Zeitpunkt schließt und dann für 10 bis 12 Jahre läuft. Ein Evergreen-Fonds hat kein sogenanntes Final Closing, sondern er existiert quasi unbegrenzt. Das heißt, und das haben wir ja auch an anderer Stelle schon mal beschrieben, der Anleger kann flexibel dabei zutreten. Das heißt, er schließt jetzt nicht nach 12 bis 18 Monaten. Es gibt quartalsweise Rücknahmefenster, an anderer Stelle mal als Notausgang bezeichnet. Das heißt, ich habe häufig die Möglichkeit, beispielsweise einmal im Quartal mit entsprechender Kündigungsfrist meine Anteile zurückzugeben. Und der Fonds hält entsprechende Liquiditätspuffer, um letztendlich diese Rückgaben zu ermöglichen. Alles zu Lasten der Rendite haben wir an anderer Stelle auch schon mal thematisiert. Aber der entscheidende Unterschied von so einem Evergreen LTIF ist, dass der Anleger warten kann, bis bekannt ist, welche Positionen der Fonds bereits hält. Also, stell dir mal vor, die Nao-Situation. Der Anleger sagt jetzt, nee, ich warte jetzt erstmal 6 bis 12 Monate und dann gucke ich mir mal an, ob da wirklich OpenAI und Ähnliches drin ist. Und dann vergleiche ich das mit den Versprechen, die dort während der Auflagephase stattgefunden haben. Und wenn dann eben klar ist, okay, das, was man da versprochen hat, ist tatsächlich auch eingetreten, dann trete ich bei. Die Freiheit habe ich ja. Und das ist absolut rational und es ist eben möglich, weil der Fonds ein Evergreen ist. Das heißt, der Privatanleger hat nicht dieses Fear of Missing Out, zuletzt recht häufig mit dem Anstieg des Silberpreises zitiert, also diesen FOMO. Es gibt keine limitierte Zeichnungsfrist. Die Frist endet einfach nicht. Und das ist meines Erachtens der massive Vorteil, den so ein Evergreen LTIF, die es jetzt gibt, hat. Ich kann warten, bis das Portfolio sich konkretisiert. Und im Übrigen, genau das machen institutionelle Investoren auch. Was passiert denn, wenn ein neuer Manager kommt, der beispielsweise nicht bekannt ist oder wo ich nur das Team kenne? Ja? Also nehmen wir mal an, es gibt ein paar ehemalige Mitarbeiter von Carlyle. Kleine Nebenbemerkung, Carlyle ist ein relativ großer und erfolgreicher Private Equity Investor. Und jetzt gibt es da drei Mitarbeiter, die haben sich selbstständig gemacht, weil sie gesagt haben, hey, wir haben eigentlich eine noch bessere Idee. Okay, die haben einen guten Job gemacht bei Carlyle, aber ich weiß ja überhaupt nicht, ob die das jetzt auch ohne diese ganze Infrastruktur von so einem großen PE-Haus auch selber können. Also, was macht der institutionelle Investor? Er investiert nicht blind, sondern er überwacht das Team erstmal. Er begleitet das Team und schaut, okay, wie sind denn die ersten 2, 3 Deals, die das Team macht? Sind die so, wie man mir das versprochen hat? Und wenn diese Investments gut laufen, dann gehen institutionelle Investoren in der Regel bevorzugt erst kurz vor dem Final Close rein. Klar, es muss immer welche geben, die am Anfang reingehen, aber ein paar haben ja vielleicht das Zutrauen und das wird einem dann auch schmackhaft gemacht mit entsprechenden Vergünstigungen, wenn ich einer der ersten Investoren bin. Aber grundsätzlich ist es eben so, institutionelle Best Practice, der LP, also der Investor, Limited Partner, nutzt diese offene Zeichnungsphase dazu, um letztendlich Vertrauen aufzubauen mit dem Manager, ohne sich sofort binden zu müssen. Und dann am Ende, wenn er feststellt, okay, das ist tatsächlich so, das Team scheint es umsetzen zu können, was sie versprechen auf den bunten Marketingpräsentationen, dann geht er rein. Und der Evergreen LTIF, der ermöglicht genau das für Kleinanleger, zumindest theoretisch. Das heißt, diese künstlichen Abnahmezwänge eines klassischen Blindpools aus dem geschlossenen Fonds, die verschwinden damit. Und der Vorteil vom LTIF, dadurch, dass er eben sehr stark reguliert ist und hohe Transparenzpflichten hat, ist eben auch, ich muss meinen Jahresbericht veröffentlichen, ich muss die Assets bewerten. Ich habe einmal im Jahr oder häufiger eine sogenannte Net Asset Value, den ich veröffentlichen muss, also die Bewertung meines Portfolios. Und ich muss dem Anleger sogenannte vorvertragliche Informationen zur Verfügung stellen. Das heißt, ich muss etwas sagen zu meiner Investitionsstrategie, zu meinem Risikomanagementsystem, zu meiner Gebührenstruktur. Und das ist ein Riesenvorteil, weil der Privatanleger bei einem LTIF regulär und transparent Informationen bekommt, auch wenn er nicht investiert ist. Und es ist ein großer Vorteil gegenüber geschlossenen Beteiligungen im Sachwertebereich, diese KG-Modelle, wie wir sie aus der Vergangenheit in Deutschland beispielsweise kennen. Dort gibt es eben nicht so hohe Anforderungen an die Transparenz. Ein Jahresbericht, den bekomme ich auf Verlangen. Zum Teil ist noch nicht mal ein Audit notwendig bei bestimmten geschlossenen Beteiligungen. Und eine laufende Bewertung ist auch nicht so stark und so häufig zwingend erforderlich, wie es jetzt beim LTIF ist. Und auch die Blindpool-Vorschriften, denn die gibt es für den LTIF, sind etwas laxer umgesetzt. Das heißt, ich habe eine viel größere Asymmetrie und das führt letztendlich dazu, dass die Regulierung beim LTIF mich eigentlich in die Lage versetzt, das Asset, in das ich investiere, wenn ich es denn möchte, vorher ziemlich genau zu kennen. Vielleicht noch mal kurz zurück zum Now. Was ist jetzt die Herausforderung beim Now in diesem Kontext gewesen? Da gab es jetzt eben eine berechtigte Kritik, dass man gesagt hat, hey, Now wirbt hier mit Logos von Unternehmen, die es gar nicht investiert ist oder noch nicht investiert ist und das sei irritierend oder irreführend sogar. So, diese Logos, und das macht aber Now schon deutlich, sind eben nur eine Referenz zu den Erfolgen von ARK Invest bzw. Casey Wood, aber nicht eben konkrete Investments in diesen LTIF. Das ist sicherlich psychologisch grenzwertig, das will ich überhaupt nicht bestreiten, aber jeder, der irgendwie bis 3 zählen kann, der kann sich ja eigentlich ausmalen, dass ein Fonds, den es noch gar nicht gibt, logischerweise noch gar keine Assets halten kann. Insofern, ja, das war sicherlich nicht der allerbeste Start in dieser Kommunikation, aber ich finde das gar nicht weiter schwierig. Die Herausforderung der Marketinggeschichte war sicherlich, man wollte hier kurzfristig eben Gelder akquirieren. Wenn man das umsetzt und wenn das, was man verspricht, auch letztendlich eingehalten wird, ist das überhaupt kein Problem. Schafft man es nicht, dann leidet dann natürlich langfristig ein bisschen die Glaubwürdigkeit. Aber das ist am Ende des Tages die unternehmerische Entscheidung, die Robin Winder und Now treffen müssen. Und für mich überhaupt kein Grund, sich darüber aufzuregen. Grundsätzlich, wenn es neue Manager gibt, sollte man sich eigentlich an der Best Practice von Institutionellen orientieren. Das heißt, bevor jemand am institutionellen Bereich ein größeres Commitment eingibt, beobachtet oder monitort er diese GPs über eine lange Zeit. Das heißt, es werden die ersten Transaktionen angeschaut. Manchmal wird sogar der erste Fonds angeschaut und der wird gar nicht investiert, sondern erst der zweite. Es wird geschaut, okay, welche Seed Investments sind da als Qualitätstest. Das heißt, wenn der Manager sagt, okay, ich investiere 30 bis 50 Millionen, ein erstes großes Seed-Investment, dann schaut man sich das eben sehr genau hin. Ist das ein guter Deal? Ist das fair bewertet? Und dann, selbst dann, komme ich eben erst kurz vor dem Final Closing rein. Selbst wenn das am Ende ein bisschen teurer ist, aber ich habe letztendlich einfach mehr Transaktionssicherheit und ich fordere natürlich ein laufendes Reporting ein und stelle Fragen zu der Investmentstrategie. Und das ist rational und auch das sollte letztendlich, wenn ich als Investor in ein Evergreen LTIF investiere, sollte das letztendlich meine Blaupause sein. Deswegen, was wir mal gemacht haben, wir haben für euch einfach mal so eine Checkliste gemacht, die ist einfach, ja, die man prüfen kann, wenn man in ein LTIF investieren will. Zum Ersten, ist es ein Evergreen oder ist es ein Closed-End Fund? Ein Evergreen ist immer psychologisch komfortabler. Man ist nicht unter Druck, irgendwas verpassen zu müssen oder investieren zu müssen. Dann das Zweite, fordert das Reporting ein. Ja, und schaut es auf der Website nach. Die meisten haben ihre Reportings auf der Website veröffentlicht. Schaut euch das an. Schaut euch an, in was wurde dort eigentlich investiert. Dann, wenn es ein Seed-Portfolio gibt, studiert das Seed-Portfolio, schaut euch an, okay, sind das die Unternehmen, die ich mein Geld investieren möchte? Sind das gute Deals? Gibt es in der Öffentlichkeit Kritik, dass die vielleicht zu teuer waren? Schaut euch den Track Record an. Ein neuer Manager ohne jegliche Historie ist logischerweise immer riskanter als ein Manager, der beispielsweise sich von einer bekannten Firma abgespaltet hat. Oder aber, wenn ich beispielsweise einen Manager habe mit 15 Jahren Erfolgsgeschichte, dann ist es wahrscheinlich so, dass das die sicherste Entscheidung ist. Aber die Garantie gibt euch keiner. Häufig ist es eben auch so, dass gerade junge Manager den Markt nochmal outperformen, weil sie einfach flexibler sind als eben diese großen Dickschiffe. Aber das ist eben diese Prämie, die man dann auch bekommt, dass man einem jüngeren Manager das Vertrauen schenkt. Vorsicht ist immer geboten, wenn da irgendwelche blumigen Marketingversprechungen sind, irgendwelche Logos. Schaut euch die Prospekte an. Überall, wo oben drüber fett Marketingmaterial steht, da sollte man vorsichtig sein. Ja, das ist nett, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. Aber am Ende zählt tatsächlich nur die rechtlich bindende Vertragsdokumentation. Und am Ende, und da werde ich nicht müde, das zu erwähnen, achtet auf eure Diversifikation. Ihr solltet nicht mehr als 5%, 5 bis 10% eures gesamten Vermögens, eures gesamten Portfolios in LTIFs investieren. Private Markets sind illiquide und sie sind riskanter. Das heißt, ein ausgewogener Portfolio-Mix ist wichtig. Da kann ein LTIF mit dazugehören, aber in meinen Augen nur so 5 bis 10% des gesamten Portfolios. Also viel Wind um nichts. Meines Erachtens Riesenvorteil für den LTIF, weil ich letztendlich rational entscheiden kann und nicht gezwungen werde, sofort zu investieren. Also, was ist das Fazit? Blind Pools in Private Markets sind ganz normal und manchmal sind sie eben auch notwendig. Sie sind für euch als Privatanleger überhaupt kein Grund zur Sorge, wenn es beispielsweise in einem gut regulierten Umfeld wie dem LTIF passiert. Das heißt, die Kombination aus einer Evergreen-Struktur, aus dem regelmäßigen Reporting und auch aus dem flexiblen Eintritt, bedingt durch die Evergreen-Struktur, schafft einen Schutzrahmen, den man auch nutzen sollte. Und das können beispielsweise klassische geschlossene Beteiligungen nicht in diesem Umfang bieten. Ja, das war's schon wieder mit der heutigen Episode. Ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Wer das nochmal nachlesen will, es gibt es auch ganz als Beitrag auf unserer Plattform LTIF World. Und bis dahin und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Das war's schon wieder mit LTIF Talk. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.